Hi, hier ist Claudia Kamit. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Ab sofort gibt es alle 14 Tage eine Folge überall, wo es Podcasts gibt. Das sind Pollux-Folgen von vor 4 Jahren und wir wollen euch die Chance geben, da einfach mal reinzuhören. Bei Podimo findet ihr bereits über 200 Folgen und jede Woche kommt sogar bei Podimo eine neue aktuelle Episode dazu. Infos in den Shownotes, da findet ihr auch den Link zum Podimo-Testen-Angebot. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Pollux, Morde im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamit. Und eine Warnung vorweg: In diesem Podcast wird die Ausübung von Gewalt explizit geschildert.
Max, eine Transfrau, sitzt die in einem Männer- oder Frauengefängnis?
Das ist natürlich, auf der ganzen Welt wird es verschieden, also unterschiedlich gehandhabt. Der deutsche Justizvollzug funktioniert nach dem sogenannten binären Trennungsgrundsatz.
Ah.
Das heißt, es wird nur zwischen Männern und Frauen unterschieden und die Menschen werden nach ihrem im Ausweis eingetragenen Geschlecht in die jeweiligen Anstalten verbracht. Ich denke, das ist besser, als das Geburtsgeschlecht dafür zu nehmen.
Ja. Aber oft ist das ja auch ein langer Kampf, bis das dann endlich im Ausweis steht.
Ja, voll. Also für alle vielleicht, die jetzt das sich gar nicht auskennen oder so. Na, das geht ja darum, dass man sagt, im Personalausweis steht ja dein Geschlecht, das kannst du auch ändern und das kannst du anders eintragen lassen. Und danach setzen dich eben die deutschen Behörden ins jeweilige Gefängnis.
Muss man, oder sollten wir auch noch mal kurz Transfrau erklären?
Kannst du gerne machen.
Also ich habe es auch nochmal rausgesucht, damit wir keinen Schmuh erzählen. Also eine Transfrau ist jemand, der sich als Frau identifiziert, obwohl bei seiner Geburt als Geschlecht männlich festgestellt wurde. So habe ich es gefunden. Mhm. Und ich habe dann auch ja schon einige Interviews diesbezüglich gemacht. Ich habe ja immer geglaubt, dass automatisch dann auch eine Geschlechtsangleichung stattfinden würde. Also man soll nicht Geschlechtsumwandlung sagen, sondern Angleichung. Man soll ja auch nicht im falschen Körper geboren sagen, weil das ist natürlich ein richtiger Körper. Also da geht es ganz viel um ja so Feingefühl. Und ich habe aber immer gedacht, dass wenn man sozusagen sich als Transfrau dann auch nach außen gibt, dass dann automatisch der nächste Schritt eine Geschlechtsangleichung ist, was aber gar nicht so ist. Also es gibt zum Beispiel Transfrauen, die einfach noch ihren Penis behalten wollen, zum Beispiel einfach, ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Gründe, oder auch Transmänner, die zum Beispiel ihre Vagina behalten wollen, weil sie mal irgendwann Kinder kriegen wollen und das deshalb wichtig finden, dass sie ja weiterhin auch das können. Also da gibt es halt sehr, sehr viele Feinheiten, aber ich hoffe, dass ich das jetzt so erstmal umrissen habe.
Man kann auch ganz klar sagen, aber da kommen wir auch später nochmal drauf, also dass es höchst kompliziert ist, auch nur weil du es noch nicht im Personalausweis drin hast, heißt noch lange nicht, dass du das nicht bist. So, ne? Also da kommen wir absolut aber auch wirklich nochmal drauf zu sprechen. Ihr hört's, heute geht es um Transsexuelle im Gefängnis. Also grundlegend um das ganze Thema und es geht vor allem um einen besonderen Fall. Ich finde, es ist ein wichtiges Thema, es ist ein ja, ich bin ein bisschen außerhalb natürlich meines Fachbereichs, wirklich auch, deswegen bitte ich gleich am Anfang mal um Entschuldigung. Wir geben uns Mühe, wir versuchen alles cool zu machen. Wenn irgendwas nicht passt, schreibt uns gern, aber bitte nicht, nehmt es uns nicht krumm. Wir sind definitiv Allies, wir sind Verbündete und wollen definitiv niemanden auf den Schlips treten. Außer Leute, die sowas, die sagen, Transsexualität, Pech, denen würden wir gerne auf den Schlips treten. Also jeder, der das doof findet, der kann hier auch gleich gehen. Ich finde, der Wechsel auch zur letzten Folge, weil in der letzten Woche haben wir im Grunde darüber gesprochen, wie ein Mensch dafür getötet wurde, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Ein Mord, der rassistische Facetten hatte und alles in allem ein Versagen unserer Sicherheitsbehörden und Gerichte dargestellt hat. Und heute sprechen wir von einem Mord, der damit was gemeinsam hat und trotzdem was ganz anderes ist. Wir sprechen von einem Verbrechen aus Hass gegen eine bestimmte Art von Mensch. Na? Und das ist irgendwie ein wichtiger Unterschied zu den ganzen Typen, die wir sonst so hier behandelt haben in der Staffel. Auch Typen wie Epstein oder Dahmer oder Whitey Bulger. Die wurden im Grunde für ihre Vergangenheit getötet, für die Dinge, die sie getan hatten. Carmen Guerrero starb nicht für das, was sie getan hatte. Sie starb dafür, wer sie war.
Ja, also.
Bist du bereit?
Ja, nee, ich wäre.
Hast du, weißt schon, dass es schlimm wird? Ich hoffe, wir kriegen das gut hin. Also, Carmen Guerrero, ich habe Probleme mit dem Nachnamen. Meine Schwester, deren Spanisch viel, viel stärker ist, die würde sich richtig schämen, weil dieses R, eigentlich heißt es Guerrero, aber ich krieg's nicht hin.
Das, Guerrero?
Ja, das Zungen-R. Machst du dein Guerrero. R vorne oder hinten?
Vorne.
Du machst vorne, dann bist du eine absolute Ausnahme unter Deutschen.
Macht man das hinten sonst?
Nein, die Deutschen machen es hinten. Die sagen zum Beispiel Horror.
Horror.
Horror, sagen Deutsche. Und also grundsätzlich, ne?
Aber das ist ja richtig, oder? Horror.
Spanier wird immer Horror.
Horror.
Das ist vorne. Du sagst es richtig. Horror. Weißt du, wie Leute, das ist einer der größten Probleme, wenn sie Spanisch lernen, dass sie das nicht hinkriegen.
Wirklich?
Ja, ja, da erkennst du Leute immer dran, dass sie das Zungen-R nicht beherrschen.
Beherrschen. Ich habe auch einen Kumpel, der...
Das ist ein ganz tolles R.
Der kommt... Wow. Der hat polnische Wurzeln und der wiederum kann das hinten nicht sagen, glaube ich, so war das.
Hinten finde ich auch ganz komisch irgendwie, aber also ich habe es immer hinten gesagt.
Okay.
Und es ist eine der Sachen, die ich im Knast gelernt habe. Da stand ich abends dann vorm Spiegel.
Aber du sagst es doch gut.
Ich habe es aber viel geübt, aber bei dem Wort kriege ich es zum Beispiel nicht hin. Guerrero. Ich muss richtig kämpfen.
Guerrero, aber du sagst es doch richtig.
Du sagst es Hammer, Mann. Mensch. Du bist also, hola, Senor. Rita.
Hola.
Weil ich würde am liebsten Guerrero sagen.
Guerrero, wow.
Ich schwör's dir. Das ist alle Spanischlehrer und so. Das. Guerrero. Und meine Gesangslehrerin hat mir mal gesagt, dass das eigentlich sehr untypisch ist, dass Menschen das lernen können.
Ah,
weil
die Zungenrollen wahrscheinlich. Das ist ja auch eine genetische Veranlagung.
Habe ich auch noch nicht geschafft.
Hm?
Okay, du gehst ja voll ab mit deiner Zunge. Also Leute,
das lasse ich mir auf ein T-Shirt drucken.
Ich gehe voll ab mit meiner Zunge. Cool, Mann. Nee, ich bin beeindruckt, was du hier alles...
Guerrero.
Also dein Spanisch ist Killer. Ab jetzt sagst du den Namen. Merk dir mal das. Dann wirst du es hin und wieder mal sagen dürfen.
Geil.
Also, Carmen
Guerrero
war kein typischer Gefangener im Kern Valley State Prison in Kalifornien. Denn sie trug ihr Haar lang, zupfte sich die Augenbrauen, sie schminkte sich. Und sie war, als das zu erkennen, was sie war, eine Transfrau.
Die dann ja auch eigentlich das Pronomen sie verdient hätte, oder?
Habe ich.
Weil du immer er sagst.
Ich sag sie, ich habe hier immer sie gesagt.
Er lebte, hast du gerade gesagt.
Nee.
Doch.
Ich habe überhaupt nicht lebte gesagt. Ja, lebte steht hier, lebte habe ich überhaupt nicht gesagt. Nee.
Okay, dann lassen wir das
also,
so.
Also falls ich jetzt er gesagt habe, kann jetzt jeder nachhören.
Okay.
Dann würde es mich schwer wundern, weil für mich sie definitiv weiblich ist. Also ich habe überhaupt...
Habe ich mich bestimmt geirrt.
Zögere da gar nicht.
Nee, aber hätte ja sein können, dass
weißt du
deshalb
was?
Noch sagen.
Ich habe es tatsächlich. Und zwar bei Carmen
Guerrero
war kein typischer Gefangener. Da habe ich es. Aber das ist mir, weil mir das durchgeschlüpft ist. Eigentlich muss ich sagen, Carmen
Guerrero
war keine typische Gefangene. Ah, aber naja, eigentlich stimmt's doch, weil sie ist ja im Männergefängnis. Und damit ist sie kein typischer Gefangener. Oder? Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Da haben wir schon das Problem. Ab jetzt, ich meine Hardcore sie und sie, sie, sie. Wir reden noch gleich darüber, wie es für Transfrauen speziell in Männergefängnissen zugeht. Aber für den Anfang kann sich jeder hier überlegen, wie schwierig das Leben für eine Transfrau in Freiheit sein kann. Wie oft sie Anfeindungen, Bedrohungen und Beleidigungen ausgesetzt sind. Wie oft es sexuelle Übergriffe auf diese Minderheit gibt. Und dann stellt euch vor, jemand wie Carmen sitzt im Männerknast.
Mhm. Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Die letzten Wochen und Monate hatte sie Glück gehabt. Sie lag mit einem Typen auf Zelle, der sie akzeptierte und mit dem sie sich nicht nur gut verstand, sondern mit dem sie sogar eine Affäre hatte.
Mhm.
Und der Typ verteidigte sie nach außen hin. Ja? Und sie war verhältnismäßig sicher. Bevor jetzt jemand sagt, ja, eine Frau kann sich selbst verteidigen, ja, kann sie. Gefängnissetting ist nochmal ein anderes. Du kannst alleine gar nichts machen. Also,
das ist immer gut, Verbündete zu haben.
Es bedeutet viel. Es sorgt nämlich auch dafür, dass du, wenn du irgendwo hin musst, nicht alleine bist, sondern zu zweit bist. Oder? Sei es duschen, sei es. Das ist wichtig. Protection ist wichtig. Vor allem, wenn du vielleicht selber kein Kämpfer bist und es hat nicht mal was mit Frau oder Mann zu tun im Grunde. Wenn du jetzt selber niemand bist, der gerne gewalttätig ist, dann ist es gut, wenn du jemanden hast, der dich schützt. Dass die beiden ein Paar waren, könnte ehrlich gesagt sogar der Grund sein für das, was als nächstes passierte. Denn Carmens Freund wurde ohne Angabe von Gründen in einer Nacht- und Nebelaktion in ein anderes Gefängnis verlegt.
Mhm.
Überleg mal.
Und warum? Weil man sie da wahrscheinlich schon auf dem Kieker hatte und sie sozusagen eher isolieren wollte, dass sie solchen Situationen alleine ausgesetzt ist.
Ich kann mir gut vorstellen, weißt du, dann macht der Beamte die Tür auf und die liegen zusammen im Bett und kuscheln.
Mhm.
Ne, liegen einfach da, kuscheln, brauchen nicht mal Sex haben, also Sex geschweige denn, ja, aber kuscheln und haben eine gute Zeit oder lachen und scherzen miteinander. Selber hat der Beamte vielleicht einen Streit mit der Frau oder hat nicht mal eine Freundin und
oder steht auf sie.
Wird wütend. Mhm. Ja, was auch, das springt da auch immer mit. Das springt, glaube ich, bei Männern so oft mit, bei Wut auf Transfrauen, so dieses will sie eigentlich, denkt, aber er darf nicht und so, ne, und schlägt in Aggression um. Ich kann mir vorstellen, dass ich habe gesucht, es gibt keine Angabe von Gründen, warum er verlegt wurde. Er selber weiß es auch nicht, er wurde interviewt später.
Ich habe ein Interview geführt mit einer Transfrau, die meinte zu mir, dass es zwar sehr schwierig für sie ist, einen Partner zu finden, dass sie aber aus ihrer Erfahrung heraus sagen würde, dass, und jetzt können sich manche an der Zahl stoßen, aber das war ihre Aussage, wenn ich mich richtig erinnere, ungefähr 80% aller Männer, die heterosexuell sind, gerne mal mit einer Transfrau schlafen würden, das aber niemals zugeben.
Ich wollte noch mal ganz kurz auf dieses, du hast jemanden, den du liebst oder mit dem du eine Beziehung führst, ja, mit dem du Körperlichkeit austauschst, mit dem du vertraust, der dich schützt, ihr seid gegenseitig füreinander da, ihr habt eine Beziehung. Und zack, jemand anders kann ihn dir einfach wegnehmen. Ja, so ne, mit einem Pinselstrich wird derjenige verlegt und seien wir realistisch, du wirst ihn nie wiedersehen. Und ich glaube, das ist das Krasse, wenn Leute in Haft, hast du das mal vorgestellt so, dass du eine Beziehung hast, die so, du hast ja jeden Tag dann Angst vor dieser Verlegung. Und auf die Idee wäre ich ja niemals gekommen mit meinem cis-hetero-Gehirn. So Beziehungen im Knast hat keiner, habe ich nicht, gibt's nicht. So, wir sind Homies, ja. Ich habe so, als ich entlassen wurde, habe ich geheult.
Was?
Ja, weil mein
Freund noch
Bruder dann dort war, so gesehen, weißt du? Und er war so tapfer an dem Tag, ne? Und er war stark und hat mich so, ja, freut mich für dich und bla bla. Aber das war wirklich schlimm. Das war wirklich
schlimm. Habt ihr noch Kontakt?
Ja. Sitzt aber auch noch. Ja, aber kommt irgendwann, wird auch zu mir ziehen, also zumindest nach Mainz kommen. Und die Wohnung wartet nur auf ihn. Aber ich bin nicht verliebt in ihn. So, ne? Wenn ich jetzt mir überlege, auch noch Liebe. So, dass du Liebeskummer hast, wenn du dich trennst, dass du, also es muss so schlimm, so auseinandergerissen sein, muss ganz schrecklich, muss es sein. Außerdem darf man nicht vergessen, und ich glaube, das haben wir in der letzten Folge tatsächlich besprochen, dass ein überproportional großer Anteil an Beamten eher konservativ eingestellt ist. Also im Vergleich zu anderen Berufsgruppen. Ich denke mal, dass das in den USA noch stärker ist. Ich verfolge einige, das ist so ein educated guess, weil ich verfolge einige YouTube-Channels, auf denen Beamte in den USA, teilweise ganz kleine Channels, die Beamte halt führen. Und es ist immer recht, ja, recht republikanisch angehaucht. So, ne? Irgendwie, ja, Waffen für jeden. Und es ist schon so ein bisschen konservativ.
Mhm.
Und ich glaube, im Umkehrschluss ist es seltener, Leute mit diesem progressiven Ansatz des Verstehenwollens dort zu finden. Und in dem Fall kannst du dir vorstellen, wie die Situation ist für sie. So, ne? Der Beamte wird das nicht gut finden, im Normalfall. Und in dem Fall hier gab es auch für
aber
die Verlegung keine
gut finden und dann vielleicht jemanden schikanieren oder whatever ist ja auch nochmal ein Unterschied, ne?
Ey, aber wirklich diese Entscheidung, die zu verlegen, wenn du die küssen hast sehen, die traue ich 80% der Beamten zu, die ich kenne. So, dass du sagst, also das geht hier nicht. Ja? Wie, jetzt haben die hier,
die sollen keine schöne
gesagt,
Zeit da haben.
Ich durfte keine, also ne, als bei dem Streit immer um die Pornohefte und so hieß es doch immer, ja, sie soll doch jetzt hier nicht, ne, den ganzen Tag hier nackte Frauen auf Bildern anschauen.
Mhm.
Du sollst hier garantiert keine glückliche Beziehung führen, ne? Ja. Carmen wusste auf jeden Fall, dass es jetzt gefährlich für sie werden würde. Die bettelte den Beamten an, ihren einen netten, in Anführungszeichen, netten Zellenkameraden zu geben. Und auch das kann ich mir vorstellen.
Klar.
Weil du weißt, ne, das machen Männer auch, wenn sie keinen Bock auf. Stattdessen bekam sie Miguel Crespo, einen 48-jährigen Gangbanger, der lebenslänglich für Mord absaß. Gangbanger heißt in dem Zusammenhang draußen schon Gangbeziehungen gehabt, Seine Tat hatte was mit einer Gang zu tun, hat auf ein Auto geschossen, eine Person getötet, eine schwer verletzt. Also.
Wofür saß dann Carmen?
Gute Frage. Soll ich es jetzt schon sagen?
Nee, musst du nicht. Ich habe mich nur gerade gefragt, also es ist ja der Oberhorror, wenn man Transfrau ist, in ein Männergefängnis zu kommen. Und ich würde, glaube ich, vorher versuchen, jedenfalls, man weiß ja nicht, in welcher Lage die war, alles zu versuchen, damit ich nicht ins Gefängnis muss. Also mich so vorbildlich wie möglich am besten zu verhalten.
Ich kann diesen Einwurf verstehen, aber glaub mir, das machen alle. Keiner will jetzt, also im Normalfall, so jeder versucht, sich so gut wie möglich zu verhalten.
Wenn du in einer Bande bist und auf Leute mit einem
Willst du trotzdem?
Nee, du willst nicht rein, aber du wirst trotzdem nicht versuchen, dich vorher so vorbildlich wie möglich zu verhalten, weil das die Hölle für dich sein wird.
Ich glaube, da setzt du viel zu viel Vorsatz oder gut überlegt haben voraus bei jemandem, der im Gefängnis ist. Okay. So die meisten, natürlich gibt es Leute wie mich jetzt, die sagen, ja, ich scheiß drauf, wenn ich in den Knast komme, so, ne, ist mein Weg und ich mache das. Aber die meisten Leute haben Gefängnis als Konsequenz nicht im Kopf, während sie Straftaten. Also,
aha, also für mich wäre das total, ist das das Erste, dass ich denke, ich werde jetzt nicht hier diesen Pullover klauen, weil ich nicht am Ende vielleicht noch irgendwie ins Gefängnis will.
Ja, aber ignorierst du ja komplett alle Faktoren, die sonst noch dazu führen, außer der freie Wille, dass Leute ins Gefängnis gehen. Also der Anteil an, nehmen wir eine Drogensucht, so. Das ändert alles. Wenn du Heroin brauchst oder Crack brauchst, dann ist dir scheißegal, ob du vielleicht für den Pulli in den Knast gehst. Du brauchst diesen Pulli, weil du musst den verkaufen, weil du brauchst Crack.
Ja.
So. Oder wenn du...
Aber ich sag dir ja vorbildhaft. Also wenn ich jetzt eine Drogensucht entwickle, dann ist es ja schon mal nicht sehr vorbildhaft.
Ja, aber ist ja nicht dein Vorsatz. Niemand hat vor, süchtig zu werden. Also ich hab zum Beispiel vor kurzem habe ich ein Projekt gemacht, das nennt sich The Circle. War ich in einem Gefängnis, haben sich in einem Kreis aufgestellt und ich habe Fragen vorgelesen. Und jedes Mal, wenn jemand die Frage mit Ja beantwortet, hat er einen Schritt nach vorne gemacht.
Auf dich zu?
Ich stand in der Mitte, ja, das war jetzt wegen, weil ich gerne in der Mitte stehe, ja voll, einmal einen Schritt auf mich zu, endlich habe ich es geschafft. Nee, es war halt, optisch hat sich's angeboten. Eine der ersten Fragen ist zum Beispiel, wenn ihr in eurer Kindheit oft umgezogen seid oder oft die Schule wechseln musstet, macht einen Schritt nach vorn. Mhm. Aha. Was kannst du dafür zum Beispiel? Weiter geht's, wenn keiner eurer Eltern studiert hat, macht einen Schritt nach vorn. Wenn Eltern Leistungsempfänger waren, Sozialhilfe oder andere Leistungen bekommen, macht einen Schritt nach vorn. Wenn eure Eltern alkoholsüchtig oder drogenabhängig waren, macht einen Schritt nach vorn. Wenn eure Eltern euch geschlagen haben, macht einen Schritt nach vorn. Und das ist alles Faktoren, da kannst du noch so sehr nicht ins Gefängnis gehen wollen und vorbildlich dich verhalten wollen, die dazu führen.
Da hast du recht.
Mhm. Weißt du?
Ja, hast du voll recht. 100%.
Und jetzt nimm eine Minderheit wie Transsexuelle, die vielleicht von ihrer eigenen Familie komplett abgelehnt werden, seit sie klein sind. Wo noch so dieser Riesenfaktor, Riesenstörfaktor nach außen hin dazukommt, ne, der es dir noch schwieriger macht.
Naja, plus wahrscheinlich schon, dass es in der Kindheit auch schon sehr viel Druck oder auch Leid deshalb gab, weil man sich anders oder ausgegrenzt gefühlt hat oder abgelehnt wurde von den Eltern oder
alles
so.
Alles Faktoren, die dazu führen können, dass man weniger auf sich vielleicht Acht geben kann und weniger so eine Konsequenz wie Haft vermeiden kann, aktiv vermeiden kann. Also das, ne, wirklich, das wollte ich jetzt nochmal ganz klar sagen. Ich bin ja keiner, der sagt, die Leute können nichts dafür, dass sie im Knast sitzen und so. So weit gehe ich nicht, aber ne, also ich bin mir sicher, dass bei diesem Experiment zum Beispiel die Mehrheit der Menschen draußen weniger oft Ja sagen mussten, als die Leute, die im Gefängnis sitzen. Du hast aber trotzdem recht, also natürlich, dass es wahrscheinlich ihr klar ist, dass sie es schwerer haben wird im Gefängnis. Hat sie aber draußen auch.
Absolut.
Also, ne,
da kann man aber vielleicht hat man noch einen Schutzraum mit seiner eigenen Wohnung. Ne? Da ist man halt sehr ausgeliefert.
Wenn du eine eigene Wohnung hast, lass es so weit. Du weißt schon, in den USA auch noch, ey.
Ja, das ist eh noch krass.
Weißt du, ich kenne das von hier so, weil ich ja im Rotlicht war. Also ich kenne, natürlich ist es dann so ein bisschen eine besondere Gruppe auch noch unter der Gruppe der Transsexuellen, weil das dann auch noch Leute sind, die halt im Rotlicht tätig sind. Mhm. Aber die ich dort kennengelernt habe, in welchem Zusammenhang auch immer durch meine frühere Arbeit irgendwie, ey, sie sind echt, das ist nochmal anders. Der Druck ist so krass viel höher. Und es gilt ja nicht nur jetzt für Transsexuelle, es gilt ja in der kriminellen Welt tatsächlich auch für Homosexuelle oder Bisexualität. So, und nicht nur in der kriminellen Welt, mir hat ein Freund von mir, und das hat mir echt das Herz gebrochen in dem Moment, als ich es verstanden habe. Weil ich ja eigentlich auch immer so ein bisschen so, ja, ist doch jetzt in Deutschland, ist doch erlaubt, bla bla, ne, stellt euch nicht an. Und dann hat er mir gesagt, schau mal, jedes Mal, wenn ich meinen, die sind sogar verheiratet, meinen Mann in der Öffentlichkeit an die Hand nehme muss ich theoretisch bereit sein zu kämpfen. Und es war so ein krasser Satz für mich. Na, weil ich mir, ja. weil ich mir gedacht habe, auf die Idee komme ich im Leben nicht. Wenn ich mit meiner Freundin, ne, ich nehme die, oder mit meiner Freundin, Schatz, ich weiß, wir sind verheiratet, so. Wenn ich die an der Hand nehme, ich weiß, da stört sich keiner dran. Und das andere, es gibt Menschen, die dich dadurch eine Zielscheibe auf dich machen. Und nicht so knapp, nicht so wenige. Als mir das damals bewusst geworden ist, dass es tatsächlich eine andere Lebensrealität draußen ist. Und vor kurzem habe ich das erste Mal einen Brief bekommen von jemandem aus Haft, der mir geschrieben hat, ja, ich habe deinen Channel angeguckt, ich musste rein, ich muss jetzt 1,5 Jahre absitzen. Ich wollte dir etwas schreiben, ich habe jetzt die Zeit. Und zwar, du redest eigentlich nie in dem Channel über Homosexualität im Gefängnis. Mhm. Ist mir dann das erste Mal bewusst geworden. Ich sage ja immer, ich kenne mich so gut aus, deswegen fahre ich die auch immer über den Mund und bin hier so klug und weiß alles und so, weil ich halt 10 Jahre gehockt bin. Und dann ich so, bumm, darüber weiß ich nichts. Das ist mir 10 Jahre nicht begegnet im Grunde, nur in diesem Kontext, ah, da hat einer jemanden vergewaltigt oder ne, aber so dieses, das andere ist mir gar nicht bewusst geworden, was er mir geschrieben hat, war nämlich, mein eigener Zellenkamerad weiß das nicht. Niemand hier weiß das. Ich bin nicht der Mensch, der, ich bin ein aktiver Gefangener, ich gehe zum Sport, ich bin mit den Jungs, ich mache die Witze, ich bin in der Bande. Mhm. Ich bin in der Bande und wenn die Bande wissen würde, dass ich homosexuell bin, würden die mich von einem Tag auf den anderen nicht mehr ansehen.
Okay, also die ganze Zeit Theater spielen, den ganzen Tag.
Die ganze Zeit und ich sitze da und ich denke mir, boah, und habe dann auch nochmal überlegt, ob es sein könnte, dass in meinem Umfeld jemand denselben Struggle hatte und ich es weder bemerkt habe, weil es statistisch gesehen müsste es theoretisch sein, so, ne, von das kann nicht sein, dass ich irgendwie 30 Leute im Dunstkreis habe und keiner, also das war so ein krasser Moment.
Komischerweise, vielleicht ist es dann aber anders, ist es dann bei Frauen anders, weil ich zum Beispiel, wenn man Orange is the New Black schaut, da ist ja, also dass da Frauen lesbisch sind, das ist da so.
Ist komplett anders. Kannst du nicht vergleichen.
Warum wird da so eine, also hast du eine Idee, warum das so?
Ich habe eine recht starke Idee und es tut mir auch leid und es macht mich noch mehr beschämt für meine Geschlechtsgenossen. Als ich so schon bin, ich habe auch was dazu gelesen, dass man vermutet, dass der Hass auf Schwule eigentlich Frauenhass ist. Es ist weitergetragener Frauenhass so. Stell dir vor, ein nicht informierter Mann, der hat immer so im Kopf so, ja, der ist jetzt, wer bei euch in der Beziehung ist die Frau? Das ist so eine der ersten Fragen, die sie, genau, so was halt, keiner, weil wir sind schwul, das ist es ja gerade, was ich sage, so, keiner von uns ist die Frau, so, darum geht's hier. Männer können das nicht, verstehe. Also die der normal, nicht Männer können das. Sorry, ey, auch übrigens Geschlechtsgenossen, nicht alle von uns sind so, ne? Viele von uns geben sich viel Mühe. Und als ich das erste Mal gehört habe, weil ich es davor, es hat für mich irgendwie so Sinn gemacht, weil es sind dieselben Typen, die ein scheiß Frauenbild haben und die eigentlich auch Frauen gerne schlecht behandeln würden. So, ne, wenn man sie lässt. Und dass es damit was zu tun hat, das ist jetzt nur von mir.
Ich hätte ja eher gedacht, dass es daran liegt, dass die eigentlich so ein bisschen verkappte Schwule sind, die eigentlich auch irgendwie dafür offen wären, aber das so ist quasi diesen Teil von sich selber so verabscheuen und deshalb den anderen verabscheuen.
Ich weiß nicht, was von beiden schlimmer ist. Wahrscheinlich sind beide Teile. Ja, ne? Nichts trifft nur auf den einen, aber also das eine ist für mich eine legitime Theorie, so, ne? Dieses, ist nämlich derselbe Typ, selbe Schlag, Leute, okay. So, ne? Die da, ja, auf jeden Fall gibt es das nicht. In der kriminellen Welt. Ich habe vorher schon, im Vorgespräch haben wir kurz übergeht, habe ich gesagt, so dieses, stellst du dir mal als Gangster-Rapper vor, jetzt ein Gangster-Rapper, der offen sagt, ja, ich bin bisexuell und ein Mann küsst in seinem Gangster-Rap-Video und so, was da los wäre. Und wir sind 2021, stellst du dir mal vor 10 Jahren vor. Mhm. Kann man sich nicht, ne? Der ist Gangster-Rapper. Und jetzt stell dir, und Gangster-Rapper sind nur ein Abziehbild von Gangstern. Das ist ja so die super schwache Form. Also Gangster zu sein und schwul zu sein, war das tödlich. Das war ein killable offense, so, ne? Ein schwuler Mafiosi war ein toter Mafiosi, wenn es rausgekommen ist. Und
also wenn man das Karriereende gleichsetzen möchte, der Karrieretod, ist es ja auch immer noch so im Fußball zum Beispiel, ne?
Oder bei Sportlern ist es ja heute noch, ja, und bei Gangstern ist es sehr. Und ich, jetzt stell dir vor, wie sich Carmen gefühlt haben muss mit so jemandem, nämlich einem Karrieregangster, der war in der Vergangenheit sogar gewalttätig gegen andere als homosexuell bekannte Gefangene gewesen, hat eine lange Geschichte an Auseinandersetzungen in Haft gehabt. Und stell dir vor, wie sie sich gefühlt haben muss, mit so jemandem ab jetzt jeden Tag zusammenzuleben müssen. In 8 Quadratmeter.
Ungeschützt.
Ungeschützt. Stell dir diese Angst vor. Die Zelle ist zu, du kannst nicht raus. Später fand man in ihrem Besitz einen angefangenen Brief an die Anstaltsleitung, in dem sie schrieb: Wir beide passen nicht zusammen. Ich habe Angst, wieder vergewaltigt zu werden. Wieder. Wieder. Dieses kleine Wörtchen. Wieder. Man vermutet, dass Carmen mit diesem Brief ihre umgehende Verlegung beantragen wollte, doch dazu kam es nicht mehr. Sie verbrachte weniger als 9 Stunden mit ihrem neuen Zellenkollegen, bevor er sie ermordete.
Was?
Als man die Tür öffnete, fand man Carmen gefesselt und geknebelt. Er hatte sie gefoltert, bevor er sie irgendwann in der Nacht schließlich erwürgt hat.
Alter Schwede. 9 Stunden.
First night.
Und da hat sie sogar schon geschafft, diesen Brief zu schreiben, weil sie es sofort geführt hat.
Nach dem Mord schrie Crespo selbst die Beamten an: Ihr wolltet mir nicht glauben. Ich habe euch gesagt, ich töte die... Punkt, Punkt, Punkt. Ein Wort, das wir nicht mehr sagen wollen eigentlich.
Und es ist ja auch einfach... Man wusste doch dann, was passiert. Ne? Also es war ja von vornherein klar. Wir beide wussten es, Carmen wusste es, er wusste es.
Er hatte der Anstalt während der Verlegung klar und deutlich gesagt, dass er sie umbringen würde. Die Beamten, die ihn verlegt haben, ignorierten diese Ankündigung, machten sogar noch Witze und sagten Crespo, dass die Verlegung nur vorübergehend sei. Und damit hatten sie recht. Es war nur vorübergehend. Und ich weiß, das ist jetzt schrecklich, aber ich will euch mit in Crespos Mindset nehmen. Denn auf den ersten Blick sieht es einfach nur nach einem Verbrechen aus Hass aus. Und wir verabscheuen ihn zu Recht, dafür jemanden getötet zu haben, der offensichtlich keinen Streit wollte. Denn wir können davon ausgehen, dass sie nicht gewalttätig gegenüber einem bekannten Gangmörder aufgetreten ist. Also sie wollte ihm jetzt nicht, sie hätte alles gemacht, was er sagt, so fertig. Mhm. Ja, sie wollte jetzt nicht in der Zelle dominieren. Das ist ja ein Grund für Streit oft. Ja? Crespo hatte in der Vergangenheit sogar schon einmal einen schwulen Mitgefangenen attackiert. Man kann also sagen, der war kein LGBTQ-Aktivist. Im Gegenteil, der Kerl war ein Arschloch. Und
ein homophobes Arschloch.
Dieses Wort kann das kann ich nicht durchgehen lassen.
Weil
eine Phobie eine Angststörung ist. Und diese Leute haben keine Angst. Das sind Arschlöcher.
Das stimmt. Und ist das Wort, was
es ist das Wort. Es ist das Wort. Ich hab's. Arschloch ist das richtige Wort. Ich hab's im Skript gehabt, homophob, und ich hab das aus meinem Sprachgebrauch
gestrichen.
Weil das gibt denen so eine Rechtfertigung. Ja, ich bin ja homophob. Also,
ich habe ja Angst quasi davor.
Im Grunde steckt dahinter ja eine sogar vielleicht für mich gerechtfertigte Furcht.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber gibt es denn ein anderes Wort? Nein. Nee. Schwulenfeindlich.
Ich nenne dir.
Ja, aber Arschlöcher ist ja nicht prägnant genug. Es gibt aus vielen Gründen Arschlöcher.
Das ist einer davon. Wir gucken, vielleicht fällt uns was Besseres ein. Hasser, Hater. Fucking. Und wir gucken jetzt trotzdem mal rein, wie so jemand denkt und so. Und es wird nicht schön, ich will aber seine Motive verstehen. Denn eins muss uns klar sein. Ihm war vollkommen bewusst, dass er mit diesem Mord nicht davonkommt. Ja? Er muss gewusst haben, dass er nach dieser Tat ein bedeutend härteres Leben führen wird. Ja? Wir haben drüber geredet, wir machen jetzt eine Staffel lang. Das hat Konsequenzen. Die Konsequenzen für Mord sind schwerwiegend. Auch in Haft. Egal, was du schon für eine Haftstrafe hast. Warum also tut er das? Als Einstiegsgedanken, was ich bezeichnend finde, so in den USA gibt es ja so diese offenen Gitter, die du auch im Kopf hast, wenn du jetzt so einen Knast vorstellst, irgendwie bei, ne, so diese offenen Gitter und du kannst drüber schauen zum anderen Gefangenen, die es ja hier gar nicht gibt eigentlich. Aber in den USA gab es, das macht man heute auch nicht mehr, aber früher. Und da hat man ja eigentlich nie seine Ruhe. Ich meine, du bist beim Scheißen und der auf der anderen Seite im dritten Stock kann dir so zugucken, so hey, Stuhlgang schon gehabt heute? Warst du ja noch gar nicht so. Na, so ist es.
Was für ein sexy Gedanke.
Jetzt könnte man ja einfach eine Decke davor hängen.
Ja? Aber das darf man bestimmt nicht.
Wenn ich zum Kacken eine Decke davor hänge, dann komm und reiß sie runter, aber ich könnte es probieren. So, okay. Ne? Also ist so wie ein Poster an der Wand. Darfst du nicht haben, aber macht jeder. Auch manchmal sind keine Vorhänge erlaubt. Dann klemmen die Leute halt in der Früh einfach eine Decke ins Fenster oder so, damit es halt dunkel ist, die Zelle. Das sind Dinge, die nicht erlaubt sind, die du aber tun kannst, weil der Beamte kommt, dann verbietet er es dir, dann machst du es weg, dann geht er weiter, dann machst du es wieder hoch und das ist jetzt nicht so, ne? Dafür kriegst du keine Strafe. Wenn du aber in so einem Gefängnis mit einem anderen Mann zusammen auf der Zelle liegst, möchtest du keine Decke davor hängen, weil die anderen Gefangenen sonst denken, ihr wollt
vögeln,
dass man euch, dass ihr allein seid, dass man das nicht sieht, was ihr macht. Und diese Angst, als jemand gesehen zu werden, der was mit einem Zellengenossen hat, ist größer als der Wunsch nach Privatsphäre beim Scheißen. So dumm sind manche Männer. Ich kannte den Fall, in dem russischen Gefangenen einen der ihren aus ihrer eigenen Gemeinschaft verstoßen haben. Der durfte weder mit anderen Russen rumlaufen, noch zu den Feiern und Versammlungen kommen, noch wurde er unterstützt, wenn er Probleme hatte. Warum? Weil er bemalte Fingernägel hatte. So dumm sind manche Männer.
Absolut in gerade.
Für Miguel Crespo war die Vorstellung, dass er am nächsten Tag in den Hof kommt und ihn alle anschauen und denken, er hätte die Nacht mit Carmen verbracht. Unvorstellbar. Sie war so unvorstellbar, dass er sie in der ersten Nacht getötet hat. So dumm sind manche Männer. Und damit will ich ihn nicht rechtfertigen. Es hätte auch noch andere Möglichkeiten gegeben, die Verlegung zu verhindern. Ich denke, er wollte sie auch töten. Denn so böse sind manche Männer.
Aber es gibt natürlich auch bösartige Frauen, ne?
Ja.
Also das
Ängste,
dich jetzt nicht unter den Tisch
ganz klar
fallen lassen.
Mir tut's auch leid eigentlich, dass ich, oder was heißt eigentlich, mir tut's leid, dass ich so sagen muss. Und klar sind auch Frauen rassistisch und homofeindlich, aber so gewalttätig sind nur wir. Und yo, ich bitte euch, meine Geschlechtsgenossen, lasst diesen schwulen Hass hinter euch. Egal, was man euch auf der Straße, wie bei mir, oder im Pausenraum auf der Arbeit, wie vielleicht bei meinem Bruder, oder beim Militär, wie bei einigen meiner Freunde, oder vielleicht sogar zu Hause, egal, was man euch dabei gebracht hat, lasst das gehen und bildet euch eine eigene Meinung. Beteiligt euch nicht am Hetzen. Und da fällt mir ein, dass ich gewisse Bezeichnungen schon so verwendet habe, auch bis mir das jemand gesagt hat. Ich habe... Das Thema ist kein einfaches für mich. Ich fühle mich da auch, das ist mir sehr unangenehm. Weil ich selbst habe in meiner Jugend Vorurteile und damit auch eigentlich Abneigung gegen Transsexuelle und Schwule gehabt und sowas. Weißt du, dieses alles, was anders ist. Ich wusste es nicht besser.
Und woher kam das aber bei dir? Nur weil es anders
war? Brennpunkt, Straße, fertig. Ich habe zum Beispiel das Wort schwul war einen großen Teil meines Lebens eine Bezeichnung für was Schlechtes.
Klar, aber das war bei mir Synonym, auch so,
ja,
das, weil ich aber, Rap gehört habe.
Das, genau, aber guck, da ist
übernimmt man leider dann.
Und woher kommst du? Also woher kommst du? Weil die Frage, ne, woher kommst du? Ja, daher.
Ja, das kommt von männlicher Dominanz und weil Männer, glaube ich, andere gerne einfach so ein bisschen runterdrücken.
Aber
so Frauen, Schwule.
Genau, und dann, aber man hat ja, tatsächlich ist Sprache so wichtig. Auf Russisch zum Beispiel hast du, wenn du jetzt deine Tasse umschmeißt und schüttest es dir über die neuen Schuhe und so, kannst du sehr gut sagen, blöd. Was heißt, Schlampe?
Hm.
Weißt du? Und auf Deutsch hätte das, wenn du was siehst, was dir nicht gefällt, hätte ich in dem Alter gesagt, das sieht ja voll schwul aus.
Ja, klar, aber das ist ja auch das Gleiche mit, sag mal, du kämpfst ja gerade wie ein Mädchen. Das ist auch eine totale Beleidigung für Frauen. Auch da setzt man das ja gleich. Oder
ja,
du benimmst dich wie ein Mädchen oder du heulst ja rum wie ein Mädchen.
Du heulst wie ein Mädchen, heul nicht wie ein Mädchen. Im Umkehrschluss übrigens, wo wir gerade dabei sind, hat man Jungs gesagt, ein echter Indianer kennt keinen Schmerz und ein echter Mann weint nicht und so und hat damit...
Voll.
Aber dieses das ein Wort, das, aber jetzt sind wir ein bisschen weggekommen von dem, das ist eine... es ist im Grunde schon dasselbe so. Weil wie hört sich das an, wenn du ein schwuler Mann bist und schwul wird synonym für schlecht, als synonym für schlecht benutzt? Das ist fürchterlich. Da müssen wir echt... Ich bin jetzt der Letzte, der sagt, lasst uns jetzt alle den ganzen Tag nur gendern und alles richtig machen, aber lasst uns wenigstens anfangen so. Ja, dieses Wort nicht mehr verwenden, wenn euch was runterfällt und wenn ihr was schlecht findet. Ja. Mir tun nicht viele Sachen leid, aber wenn mir das heute irgendwie rausrutscht im Zusammenhang, weil ich es irgendwie noch falsch sage, tut es mir sofort leid.
Das ist genau, finde ich auch wie behindert, ne? Das sagen auch leider immer noch Leute.
Ist noch nicht so lange her, habe ich eine Bekannte nach einem Workshop, war ein blödes im Tagungscenter, kein Aufzug, kein, ne? Und sie saß im Rollstuhl und ich habe sie konnte stehen zum Beispiel. Ne? Wenn sie sich festhalten konnte, konnte sie stehen. Also ich habe erst sie runtergetragen, dann hat sie sich am Geländer unten festgehalten und dann habe ich den Rollstuhl runtergetragen. Und dann hat sie sich gesetzt und wir wollten los. Und ich habe was oben vergessen und ich sage wortwörtlich zu ihr so, ey, ich bin so behindert, ich habe jetzt mein Ding um. Und sie schaut mich an und sagt, nein, ich bin behindert. Und ich so, okay. Und ich glaube, also es rutscht mir noch manchmal an der falschen Stelle raus, aber da arbeite ich hart an. Und es war so... Ja, dann müssen wir, Sprache, lass uns ein bisschen drauf aufpassen. Okay, Wie gesagt, ich wuchs in dem Brennpunkt auf und auf der Hauptschule, auf der ich war, war schwul sein, trans sein oder irgendwie anders sein als hetero komplett unvorstellbar. Das waren düstere Zeiten und ich freue mich über jeden kleinen Schritt, den wir da als Gesellschaft machen, weil, das gab's nicht. Die hätten ihm das Leben zur Hölle gemacht und es ist noch nicht lang her, das war 93. Als junger Mann hatte ich dann einige schwule Kunden, die Ecstasy von mir gekauft haben. Wo ich dann auch das erste Mal halt mit einem erwachsenen Schwulen so in die Wohnung bin und dann, ich weiß noch, mein Gedanke, was für ein krasser Gedanke auch, bitte kreuzigt mich nicht dafür, aber der erste Gedanke war, meist ist ordentlich hier. Also das war, ich habe so eine ordentliche Wohnung. Das ist jetzt wahrscheinlich voll der Stereotyp, aber die hatten echt eine hammerordentliche Wohnung. Und das waren Spitzenkunden damals und coole Jungs und ich legte diese komische Abneigung ab.
Und ist ja auch viel Vorurteil, ne?
Und Vorurteil. So, ja. Und jetzt, ne, was auch immer, keine Ahnung, was wir uns dachten. Das Seltsame ist, dass ich durch meine Arbeit als Dealer weder homofeindlich war, noch irgendwie irgendeine Form von Rassismus hatte, weil für mich waren alle Menschen, die hatten die Farbe des Geldes. So, das war meins. Für mich war Kunden. Für mich war alle Menschen, waren für mich, ich habe alle Menschen gleich behandelt.
Laufendes Geld.
Ah, ihr seid, ey, könnt ihr hierher laufen? Viele um mich rum waren aber nicht so, ja. Und ich habe Leute in meinem Freundeskreis gehabt, die Schwule attackiert haben am Wochenende. So, ne? Ich wusste damals nicht, was keiner wusste, das, was Cruisen ist. Für die war das so, ja, die laufen hier im Park, so, ne? Und dann hau ich dem eine, weil der will mich ja so verführen oder der macht mich ja an. Dabei stehst du in der Cruising Area. Also, ne?
Du musst mal erklären, was Cruisen bedeutet.
Cruisen ist was.
Die meisten kennen das nur von massiven Tönen. Wir sind die Coolsten.
Ja, gut, das andere Cruisen ist so, es gibt in den größeren Städten gibt es eigentlich in der Szene ausgewiesene Parks oder Locations, wo sich Männer unverbindlich treffen können, wo du, wenn du dort spazieren gehst, um dann Sex zu haben, um Sex anzubahnen, so würde ich es jetzt noch. Und da sind dann eigentlich auch keine Prostituierten oder so, sondern es ist eher so, hey, du gehst dahin, du willst vögeln und wenn du dann jemanden triffst, will er höchstwahrscheinlich auch. Und das kann natürlich zu Missverständnissen führen. Ist auch gefährlich. Cruisen ist nicht ungefährlich. Im Knast habe ich das dann wieder gesehen, so diese Feindlichkeit, vor allem bei anderen Kriminellen, also richtigen Kriminellen, nicht nur die da sind, weil irgendwie ihre Strafe nicht gezahlt haben. Vor allem bei Russen und Moslems. Deutsche schließen sich da nicht aus. Ist mir auch egal, jetzt sagen der eine, man kann manche Dinge nicht, ich sag das, ich habe das so erlebt. So, ich kann es nicht anders sagen, was soll ich sagen? Da ist das Verständnis am geringsten. Mhm. Oder die Bereitschaft aufzumachen. Und ich rede jetzt nicht von Russen an sich, sondern ich rede von russischsprachigen Kriminellen, die ich kennengelernt habe. Und da rede ich von 100%, sodass es nicht geht. Ich glaube auch, manche Probleme gehen nicht weg, wenn wir es so nicht sagen. Sondern nur weil wir es jetzt nicht sagen sollen, so davon geht's, ändert sich es nicht. Schreibt mir, wenn ihr es anders erlebt habt. Ich selbst habe mich da auch schon nicht mehr an dieser Hetze so beteiligt. Ja, wenn es einer gesagt hat oder so. Ich habe auch nicht zugelassen, dass jemand vor meinen Augen für seine sexuelle Orientierung oder so gestresst wurde. Also habe ich nicht erlaubt, nicht gemacht. Und im Haus 1 in Straubing, das war das Haus, wo ich ja so nach 6 Jahren hinverlegt wurde, waren 2 Gefangene, die sich sehr feminin gaben. Beide waren lebenslängliche, also beides Mörder. Und schon so seit mindestens 15, 20 Jahren im Knast. Die hatten beide keine OPs und so wie es für mich auf mich wirkte, auch keine Hormonbehandlung hinter sich oder so. Ne? Mhm. Im Grunde sahen sie aus wie, also von der Optik her eher wie schlanke Männer, die sich eben feminin bewegten, lange Haare trugen und sich weibliche Namen gaben. So, ich meine, wenn die Anfang der 80er eingesperrt wurden oder Mitte der 80er, ne, dann hatten die vielleicht ja auch nie die Zeit, eine Hormonbehandlung zu beginnen oder ne, diese Transformation, wenn sie die überhaupt wollen, das, klar, weiß ich nicht.
War ja auch da noch wahrscheinlich ganz anders als heute. Ne?
Ich glaube, bis 87 war sogar Homosexualität theoretisch bestrafbar im Gesetzbuch. Die eine hieß Chantal. Tatsächlich. Sie zog sich immer einen Lidstrich, hatte rote Lippen und auch eigentlich Make-up oder so. Ne? Die benutzte dafür Kakao, Kaffee und manchmal Wasserfarben sogar tatsächlich. Die Nägel, keine Ahnung, eher wie Acrylfarbe oder so ausgeschaut. In Männergefängnissen gibt es keine weiblichen Kosmetikartikel zu kaufen. Ja? Da sind sie, also in Straubing sicher nicht.
ist voll logisch irgendwie dann, wenn die eh schon so zurückgeblieben sind.
Was hast du jetzt gesagt? Die ganzen dabei. Hey, was?
Naja, wenn man Männer und Frauen unterteilt, also das ist ja mehr auch einfach, nicht. Ja, das ist ja auch einfach ein bisschen zu wenig so. Ich habe mal mit jemandem telefoniert, also auch in einer Sendung, und der war sogar der Meinung, dass man eigentlich nicht nur sozusagen dreigeschlechtlich machen sollte, man sollte auch Frau mit Sternchen und Mann mit Sternchen, weil das natürlich sein kann, dass du, sagen wir mal, er würde, glaube ich, sagen, es war, glaube ich, ein Transmann, und er würde halt sagen, dass er ein Mann mit Sternchen ist, und zwar, weil er keine geschlechtsangleichende OP hatte. Mhm. Was aber dazu führen kann natürlich, wenn er irgendwie im Krankenhaus landet und die denken, ah, das ist ein Typ, gar nicht darauf kommen, dass er vielleicht schwanger ist, weil die das nicht sehen, weil in seinem Ausweis vielleicht Mann steht. Aber er ist ein Mann, aber er hat ja noch keine andere OP gehabt, weil er gerne nochmal Kinder kriegen möchte und vielleicht mal schwanger sein will. Oder vielleicht ist er schon schwanger. Und dann musst du ja bei der Behandlung auch ganz anders gucken. Deshalb wäre der sogar für 5 Geschlechter eigentlich. Und hast du kapiert, was ich meinte?
Ja.
Und deshalb finde ich das so, ja, ein bisschen also, zwei Geschlechter und dann bloß kein Nagellack da in einem Mannerknast. Da könnte ja doch ein Mann auf die Idee kommen, sich da Nagellack anzumachen.
Ich meine, der hat 3 Leute umgebracht, aber wenn er sich jetzt noch die Nägel lackiert und so, dann hört es aber auf. Und wie immer sind aber Gefangene sehr, sehr kreativ, wenn es ums Herstellen von irgendwas geht, weil es gibt zum Beispiel eine Methode, um auch andere Farben als die man halt schon hat, so zu bekommen, indem man zum Beispiel Zahnpasta oder Babyöl mischt ein bisschen und das dann auf Verpackungen drauf macht und dann zieht's in dieses Babyöl, zieht's dann die Farbe aus der Verpackung raus. Und jetzt zum Beispiel das Rot auf einer Zahnpasta-Packung und da das draufschmierst, dann wird diese Masse, die du oben drauf hast, dieses Babyöl, wird dann rötlich.
Und das kann man sich dann auf den Fingernagel packen oder was?
Ich glaube, das ist eher, ich würde jetzt eher, ich will jetzt nicht hier irgendwie zu in den Rollenklischees denken, aber da habe ich jetzt von dir mehr erwartet. Ich glaube, das wird auf Lippen und Augenlidern.
Ja, weil du gerade von Nagellack geredet hast. Oder wir gerade von Nagellack geredet haben.
Ich glaube, da brauchst du was Kräftigeres. Das ist eher dann vielleicht für einen leichten Ton.
Für einen Rouge.
Für einen Rouge ist, ich glaube, es ist eher für die, es ist eher, ja, aber Rot ist kein Problem.
Ja, du hast doch gerade Rot gesagt.
Da nimmt man Blut.
Oh, wow.
Da nimmt man Blut.
Ja, aber du hast doch gerade Rot gesagt.
Ja, jetzt mir jetzt keine andere Farbe eingefallen. Aber irgendeine Farbe, die du halt selber sonst nicht machst. Lila.
Mhm.
Ein Lila. Wo kriegst du Lila her? Aber ein Lila könntest du aus einer Verpackung rausziehen.
Und daraus mache ich dann einen Lidschatten zum Beispiel.
Mhm. Genau. Also, ne, das Öl hat dann diese Farbe. Mit einem Ohrstäbchen kann man das wegmachen. Und dann kann man... Gefangene sind super kreativ. Darüber müssen wir eigentlich nochmal sprechen, wie kreativ Gefangene sind. Vielleicht kommen wir in der Staffel nochmal dazu.
Mhm. Du, da bin ich gespannt. Ich habe ja leider immer gar keine Ahnung. Ich finde ja immer krass, wenn du manchmal so Nebensätze fallen lässt, wie, ja, der hat sich eine Waffe gebastelt da. Wie heißt das, so eine Knarre im Gefängnis? Und ich denke mir so, what? Wie? What? Also finde ich auch immer...
Ja, oder wie sie sich immer erstechen mit allem Möglichen. Ja, schauen wir mal. Was dann Chantal noch gemacht hat, was immer für großes Aufsehen gesorgt hat, ist, die hat ihr Unterhemd so irgendwie geknotet.
Dass es bauchfrei ist.
Und sich dann in die also das war dann eher wie so ein BH, wenn die das so geknotet hat. Und dann hat sie sich so, wie ich jetzt weiß, Socken mit Reis zum Beispiel.
Aha.
Und die dann rein in diese Unterhemdtasche und dann darüber halt das T-Shirt noch geknotet und so.
Aha.
Und dann sah das eigentlich
sexy.
Sehr, sehr brustig aus. Brustig ist ein unsexyes Wort für das, wie sexy es dann aussieht. Halt, ihr wisst, was ich meine. Ich denke, und das ist jetzt auch, wahrscheinlich maße ich mich da an, aber ich glaube, dass sie eigentlich eine Transsexuelle wäre, die gerne mehr gemacht hätte und ebenso eingeschränkt war in den Möglichkeiten. Oder ich bin mir ganz sicher, dass sie, oder vielleicht damals noch, oder dass eine Hormonbehandlung im Knast zu beginnen sehr, sehr schwierig ist. Weiterzuführen vielleicht, weil die müssen, kannst du es nicht, solltest du es nicht
einfach. Sie abbrechen, ja.
Aber ich glaube, beginnen ist sehr schwierig. Und es liegt auch daran, was die Leute auch immer vergessen haben. Wir, glaube ich, noch nie sind wir darauf eingegangen. Du hast in Freiheit normalerweise das Recht, zu jedem Arzt zu gehen, zu dem du möchtest. Ja, du kannst in Hamburg gehen, auch wenn du in Nürnberg wohnst oder so. Im Knast hast du keine freie Ärztewahl. Es ist nur der da ist. Du kannst nicht sagen, der passt mir nicht. Und wenn das jetzt ein Arsch ist und dich nicht versteht, dann hast du halt keine Chance.
Und sag mal, wie schwierig ist es, eine Verlegung durchzukriegen?
Sehr schwierig. Sehr schwierig.
Weil man muss dann gute Gründe dafür haben?
Ja.
Okay.
Also,
was wäre ein guter Grund?
Ein guter Grund ist eine heimatnahe Verlegung, heißt, du wirst jetzt in
da, wo meine Mutter in der Nähe.
In Pirmasens verhaftet und wirst aber eigentlich. Und dann kann es dir aber passieren, dass es dann hier nach nicht Dessau, sondern
Bitterfeld?
Nein, da wo du herkommst. Magdeburg, dass du dann nach Magdeburg gehst. Und nicht
sag
nach
nicht
Berlin.
Magdeburg. Das heißt, ein kurzes A ist das.
Magdeburg?
Ja. Magdeburg. Perfekt.
Dass du dann dahin halt kommst. Und da wolltest du ja vielleicht auch nicht hin. Also, heiraten Doch. Ist noch eine Möglichkeit. Ja, da ist.
Da würde ich gerne hin.
Gut.
Ich würde gerne, dass meine Mutti mich jeden Tag besuchen kann.
Das ist gut. Darfst du deswegen zwar trotzdem nicht, aber ich verstehe, was du meinst. Die zwei, also Chantal und die andere, ich krieg den Namen nicht mehr. Das war sowas wie, der andere Name war überhaupt nicht spektakulär. Das war so Sabine oder
Sibylle.
Nee, Sibylle.
Steffi.
Ich könnte mir vorstellen, dass es Sabine war. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich fand, die waren immer zusammen. Ja, die waren Zellennachbarn.
Zellennachbarn.
Da gibt es nur Einzelzellen in Straubing. Aber sie waren tatsächlich in der Zelle daneben. Mhm. Und die zwei gingen auch zu festen Zeiten duschen. Immer die zwei. Und als ich neu auf dem Gang war, wollte ich einmal zur gleichen Zeit, habe es halt nicht mitbekommen, wer da reingegangen ist in die Dusche, weil der Gang ist ja dann offen. Und ein Kumpel stoppte mich so irgendwie so gerade noch so im letzten Moment, so hatte auch gleich die Atmosphäre so vermittelt, so, boah, Bro, die Ladies sind da gerade drin. Und ich so, ich war neu auf dem Gang, habe es gar nicht richtig gecheckt. Aber ich blieb trotzdem stehen und ging dann erst rein, nachdem die zwei rauskamen.
Aber das wirkt ja jetzt, also klar, er macht sich drüber lustig, ist auch diskriminierend, aber eigentlich ja auch cool, dass sie denen die Zeit geben. Oder haben sie das gemacht, weil sie sonst sieht es wieder so aus, dass du mit denen duschen möchtest. Ach so. Oh Gott.
Im ersten Moment hast
primitiv.
So dumm sind manche Männer. Hast du echt jetzt im Moment gedacht?
Ja, ich habe gedacht, das ist doch höflich.
Wir wollen ihre Privatsphäre.
Ja, ist ja auch so vielleicht.
Da ist eher noch, du steckst dich an mit dem Schwulsein.
Ah, verstehe.
So sind, also ich ging intuitiv dann auch nicht dazu und ich weiß noch, dass ich dachte mir, ich habe keine Ahnung, was sie da drin machen. Aber ich hatte das, was du so hast, ein bisschen so. Ich will denen Privatsphäre geben, weil, und jetzt kommt's, das ist vielleicht ein bisschen besser, als was der andere dachte, aber so richtig gut ist auch nicht, weil ich im nächsten Satz dachte ich mir sowas wie, wer weiß, was die da machen. So, ne? Also Privatsphäre, die brauchen ihre Privatsphäre.
Duschen?
Ja, ich konnte mir, keine Ahnung, was ich mir gedacht habe.
Vögeln oder was?
Nee, nicht mal so sexuelle Sachen, sondern, ja, weil keine Ahnung, was nötig ist. Ich hatte keine Ahnung. Aber im Nachhinein, du lachst jetzt, aber wahrscheinlich haben sie sich ja tatsächlich auch gegenseitig zum Beispiel sowas wie den Rücken rasiert. So, Männer haben, Mann, ich kenne Leute, die haben einen behaarten Rücken. Die zwei wollten definitiv keinen behaarten Rücken haben. Und wie rasierst du selbst den Rücken? Also ich kannte einen.
Hatte denn Sabine so einen behaarten Rücken oder was?
Nee, hatte sie nicht. Die waren immer überall glatt. So, aber es kann gut sein, weil ich hatte tatsächlich einen Freund, der hört den Podcast hier nicht, aber er ist, sagen wir, ein türkischer Gangster, ein älterer türkischer Gangster, und der hatte jemanden, der ihm den Rücken rasiert hat, weil der auch so, der war halt ein gepflegter Typ. Das ist auch ein Scheiß, du bist der Rückenrasierer von dem türkischen Boss so.
Geht schlimmer, finde ich.
Ja, aber ich weiß nicht genau, was los war, aber ich bin mir sicher, dass sie sich vielleicht sogar.
Aber selbst wenn du zugeguckt hättest, wie die sich den Rücken rasieren, fände ich es jetzt auch nicht schlimm.
Aber das muss ich auch nicht haben, selbst wenn die hetero sind oder Ding. Ich habe die also da irgendwie jeden Tag gesehen, weil die bei mir auf dem Gang lagen. Und in Straubing gab es damals ein Tablett mit Essen, jeden Tag. Ja, da hast du so ein Tablett bekommen, da ist ein Teller drauf mit so und so, ein Puddingbecher als Nachschlag und Käse fürs Abendessen zum Beispiel. Ja?
Mhm.
Und das bekommt jeder.
Alle bekommen das Gleiche. Das heißt, auch wenn jemand vielleicht viel Sport macht und er ja eigentlich ein bisschen mehr essen müsste wahrscheinlich, als jemand, der den ganzen Tag nur vielleicht rumliegt und Bücher liest, wie ich zum Beispiel, das ist ja auch eigentlich ein bisschen unfair oder auch vielleicht ungesund, keine Ahnung.
Total. Warum braucht jemand, der 55 Kilo wiegt, genau die gleiche Menge Essen wie jemand, der 120 Kilo hat? Das kann eigentlich nicht sein. Also, ne? Du bist 1,65 groß, hast 65 Kilo, oder du bist 2 Meter und wiegst 120 Kilo. Das kann nicht sein, dass du dieselbe. Also es ist ein bisschen blöd, so ist es aber. Und ich war immer hinter Essen her so. Ja, also ich habe natürlich einfach, weil ich war ein gieriger Typ auch so. Und ich habe irgendwann bemerkt, dass die ihr Essen nicht aufgegessen haben. Nie, dass es immer wieder einfach rauskam. Und macht Sinn, wenn man eine gute Figur haben will und so, weil das alles Dampfkost und Müll eigentlich ist, dass du, übrigens 2,80 Euro ist der Verpflegungssatz, habe ich vor kurzem rausgefunden.
Pro Nahrung oder pro Tag?
Pro Tag, pro Gefangener.
Wow.
Viel Spaß. Da gibt es nur Beste, da gibt es nur die beste
Wahl. Kleine Portion halt.
Oder die Beste, also es ist auf jeden Fall schlecht.
Mhm.
Und ich bin also hingegangen und habe mir gedacht, so hey, ich frage die jetzt mal, ob die mir eins der beiden Tabletts überlassen. Die essen eh zusammen, die essen wahrscheinlich vom selben Teller. Und dann beide haben sich so mega gefreut, dass ich mit ihnen, überhaupt mit ihnen sprach. Weil ich war einer von denen, der so hier so rumläuft. So, ne?
Traurig. Ja, also, dass das schon Freude auslöst, meine ich.
Also, wenn ich sage, ich rede auch dauernd von sie. Und dann sind es zwei Mädels. Und du findest es also fürchterlich, dass jetzt zwei Mädels sich freuen, wenn ich. Oh, wie du jetzt.
Das kann aber auch nur jemand sagen, der irgendwie da gleich was sexuell Konnotiertes hinter vermutet. Ich hätte gedacht, dass sie sonst gemieden werden von allen.
Werden sie auch.
Und drangsaliert und sich mal freuen, wenn jemand mal offen Kontakt aufnimmt. Dass sie sich deshalb gefreut haben.
Es war eine Mischung zwischen beiden, glaube ich. Und ich habe auch gesehen, Chantal hat sofort auch so ein bisschen auf Flirt-Modus geschaltet, halt so eine klimpernde Augen und so irgendwie und stellt sich auch nochmal vor, so, ja, falls man sich kennt, ja, ich bin die Chantal und so. Und ich so, war voll cool, voll schöner Name und war noch so ein bisschen unsicher. Ich war 25, 26, 27, keine Ahnung. Also irgendwie kam ich mir vor wie ein 18-Jähriger in dem Moment. Und ich so, ey, kann ich dein Essen haben? Du isst ja nicht. Und sie halt original so, ja, halt ein starker Mann wie du, brauch ja auch viel mehr zu essen und so, nimm's. Das war, weißt du, das war wirklich so halt, ne, so ein Flirtmus und es ist, ich finde es auch im Nachhinein, ich fand es super, sehr gern. Und ich kam mit so einem Kompliment dann auch schon klar, so, aber ich weiß es noch nicht so, ich heute, weil heute würde ich es gar nicht komisch finden oder so, würde ich. Mhm. Und damals war ich so irgendwie so, ja, danke, danke, ihr Lieben, kicher, kicher. Und bin dann ab jeden Tag irgendwie da hingegangen, habe mein extra Essen geholt. Ich bin immer so an die Zelle, hab mir das Tablett dann rausgegeben und irgendwann kommt...
Haben das andere mitbekommen?
Ja, ja.
Und du hattest nicht Angst, dass die dann gleich denken, huch, jetzt steckt der sich auch an mit Schwul sein.
Pass auf, irgendwann kommt ein Russe zu mir und sagt original, so voll schockiert, sieht es so und kommt so her, so, hey, что ты делаешь? Это пидорасы, so, also, was machst du? Die sind schwul. Ist es dir klar, so? Und ich so,
oh Gott.
Der so voll schockiert und so, ey, du kannst doch mit solchen Menschen keine Geschäfte machen. So tatsächlich. Also es war nicht die Frage, dass ich mit denen mich verfreunde oder so. Nicht mal das, sondern es ging wirklich, du kannst dir nicht mal Geschäfte machen.
Aber Geschäft hast du doch gar nicht gemacht. Du hast einfach dessen Essen genommen.
Ja, aber das sieht ja so,
okay.
Ne, das sieht ja aus, als würde irgendein
Deal stattfinden
oder so. Mhm. Und mir ist es echt unangenehm so, das zu sagen, aber ich war dort nicht, weil jeder sagt es immer, ja, ich war im Knast so und keiner konnte, aber mich konnte dort keiner dominieren, so. Halt kein Russe, kein Araber, kein Deutsch. Hey, weil ich war mit Leuten, die alle sehr seriös waren und ich war selber sehr ernsthaft, so. Also ich hätte...
Du hattest da gute Connection im Knast.
Ja, ich hätte, wenn mir jetzt jemand so gekommen wäre, ja, bist du selber Ding, oder ich hätte den...
Also, ungenietet.
Ich hätte ein bisschen meine Interessen mit Gewalt vertreten, so.
Mhm.
Und
krass, ich krieg immer dieses Bild, was du da erzählst, mit dem jetzigen Maximilian Pox überhaupt nicht übereinander.
Ja, weil ich jetzt halt Gewalt aus meinem Ding gestrichen habe, aber sehe ich aus wie jemand, den man rumschubsen kann? Oder bin ich jemand auch von, ne? Nur weil ich antworte jetzt nicht mehr mit Gewalt, aber mache ich den Eindruck, als wäre ich leicht zu...
Nee, aber du machst den Eindruck, als ob du dich an der richtigen Stelle auch unterordnen kannst, wenn es schlau ist.
Ja, dir gegenüber.
Ja, allgemein, ja so aber kannst du, ja, aber das ist ja dann ein Skill, den du kannst.
Und das andere ist, ich konnte mich schon auch an der richtigen Stelle unterordnen, bloß nicht halt für was falsch ist. So. Ich habe nicht wegen jedem Mist gestritten, sondern wenn mir der jetzt gesagt hätte, was bist du selber schwul oder das und so, hätte mich versucht, mich klein...
Ja, aber es macht ja so den Eindruck, als würde das so, wir hatten ja auch mal hier dieses, bei Lucifer, diese Statuten, die dann auch in Gangkulturen dann ganz oft eine Rolle spielen. Und es macht ja schon den Eindruck, als ob dieser Typ dann, den du gerade da aufgezählt hast, der Russe, dass der jetzt nicht wahrscheinlich auf die Welt gekommen ist und schwulenfeindlich war, sondern das wird er ja auch in irgendeiner Gangstruktur oder so mit erlernt haben.
Wahrscheinlich
und dass das wahrscheinlich
schon
irgendwie dann auch wie so eine Regel gilt.
Mhm.
Und dann hätte ich gedacht, dass das vielleicht in deinem Regelwerk auch drin ist, weil du ja aus, wenn auch jetzt nicht russisch, aber trotzdem ja aus so einem Kreis kommst, wo du ja selber gesagt hast, dass das immer als merkwürdig oder abwertend.
Du, ich war immer jemand, ich wäre bereit für meine Überzeugung zu sterben, so.
Und wenn aber du warst doch selber ist, ein bisschen schwul.
Ja, ich habe ja davor schon angefangen mit Schwulen zu arbeiten. Mein Satz an der Stelle ist original, so, ey, ich habe draußen mit Schwulen Geschäfte gemacht, von denen hat mich keiner verraten. Aber einer der Russen in meiner Gruppe hat mich verraten. Also wenn überhaupt, dann habe ich eher ein Problem.
Okay, jetzt habe ich
so,
kapiert.
Nee, das macht für mich gar keinen Sinn.
Mhm.
Also ich, und an der Stelle bin ich absolut unnachgiebig. Also wäre ich auch heute noch so. Ob das jetzt drei Nazis sind, die scheiße zu jemandem sind oder nicht, ist mir egal. Ich werde nicht mich unterordnen so.
Nee.
Also wenn du den Eindruck von mir hast.
Nein, aber du hast doch kapiert, was ich meine, oder?
Ja, ich trete für meinen Scheiß ein.
Ja, ich hätte halt nur gedacht, dass du damals mit 25, wo eh alle schwulenfeindlich da waren in diesem Knast, dass du dann gedacht hattest, okay, ja, stimmt, das ist ja auch in unserem Regelwerk mit den Leuten, mit denen ich da abhänge, ich muss mich da dem fügen, diesem Homo.
Die waren nicht so. Also ich habe tatsächlich so, ich erinnere mich an einen der Jungs aus meiner Gruppe, bei dem ich tatsächlich einmal so ein Gespräch hatte. Ich so, ey, das kannst du jetzt gehen lassen langsam, ja? Also, dass du hier auf schwulisch bist. Und da habe ich richtig in seinem Gesicht so gesehen, er weiß, dass es eigentlich falsch ist.
Ah, okay.
So. Ne, wie gesagt, einer meiner engsten Freunde hat früher auf Schwule mit einem Baseballschläger eingeschlagen, nur weil sie schwul sind. So. Und das muss man halt, das muss er halt gehen lassen. Ich glaube, der Grund war auch gar nicht jetzt so mein Gerechtigkeitssinn an der Stelle, sondern ich mache Geschäfte mit wem ich will.
Ah.
So, ne? Ich mache, was ich will.
Oh, verstehe.
Ja? Und die zwei sind mir lieber als die ganzen scheiß Verräter, mit denen ihr Geschäfte macht. So kann ich dann auch sagen, sowas, ne? Also nicht mit mir. Ne? Das hat auch so ein paar, das ist so eine Grundsatzsache dann, ne? Dass ich mich nicht schubsen lasse. Und es hat dann auch so ein paar Tage gedauert, bis die Russen darauf klargekommen sind, aber dann hat sich's auch erledigt gehabt. Und mehr Berührungspunkte hatte ich aber auch nicht mit dem Thema. Ne? Chantal hat mir dann so jeden Tag für bestimmt ein Jahr ihr Essen gegeben. Und ich mochte sie, wäre aber jetzt trotzdem nicht in der Zelle rumgehangen, ne? So weit war ich dann jetzt auch wieder nicht. Also, die beiden waren trotzdem noch eigentlich klar als Männer erkennbar. Weißt du, du hast Bartstoppeln, du hast irgendwie nicht das feminine Gesicht und so, ne? Du hast irgendwie, die war jetzt auch nicht für mich als Hetero-Cis-Typ irgendwie sexy. So, ne? Ich habe mich jetzt nicht hingezogen gefühlt. Mhm. Wobei ich aber schon, und ich glaube auch für die anderen Männer nicht, wobei ich aber schon glaube, dass die deswegen auch zusammen duschen gegangen sind. Das ist schon einer der Gründe, ne? Dass jetzt sie sich auch gegenseitig schützen können, wenn sie zu zweit sind.
Ja, voll. Ja. Würde ich auch immer machen.
Definitiv.
Was für ein Glücksfall auch, dass sie da Zelle an Zelle sind.
Ich habe da auch.
Beide zum gleichen Zeitpunkt da.
Du, ich habe bei der. Ich habe tatsächlich da manchmal dann gedacht, wenn einer von denen entlassen wird, weil das wird definitiv passieren, weißt du?
Ja, klar.
Und der andere noch bleibt, ist wie das dann ist, wenn du seit 15 Jahren so eine Beziehung dort führst irgendwie. Es gibt auch keine wirklichen Zahlen, vor allem nicht aus Deutschland, aber in den USA berichten fast die Hälfte der transsexuellen Insassen von sexuellen Übergriffen in den letzten 12 Monaten. Ja? Also das ist eine Menge und es ist kaum auszuhalten, diese Zahl. Und Chantal und die anderen kamen meiner Meinung nach auch ganz gut zurecht, weil sie in Straubing waren. Straubing ist ein anderes Gefängnis und sie waren ja auch in diesem Haus 1, das habe ich schon mal erzählt, dass da die älteren Gefangenen sind, so, ne? Der Durchschnitt irgendwie 50, 55, whatever. Im Haus 2 war das schon, da wo ich zuerst war, war das schon anders. Da hat man über die schon anders, ey, da drüben sind ja sogar Transen und so, ne? So, da war das schon, weil die jünger sind, ne? Also, da war das schon irgendwie so ein bisschen, na, wären sie wahrscheinlich nicht so gut zurechtgekommen. Ja, so aggressiver und auch nicht so, nicht respektvoll der Umgang.
Ja? Auf Krawall gebürstet.
Auf Krawall gebürstet. Und das Alter spielt da definitiv eine große Rolle. Und ich habe auch bei der Recherche für den Fall so viel Mist gehört. In einem Podcast, wo ein ehemaliger Sicherheitschef aus einem Gefängnis in den USA irgendwie drin war und drüber geredet hat. Und diese Art, wie der drüber geredet hat, ich hätte im Strahl, hätte ich kotzen können. Da waren irgendwie in diesem Podcast 3 Hetero-Männer, die über dieses Thema auf so eine ätzende Art geredet haben. Und in den USA ist es tatsächlich noch ein bisschen unangenehmer, weil man geht nach dem primären Geschlechtsorgan. Heißt, du hast einen Penis, du kommst zu den Männern. Du hast eine Vagina, du kommst zu den Frauen. Ich weiß, für jeden, der nicht in dem Thema drin ist, klingt es auf den ersten Blick vernünftig. Ne, wenn man überhaupt nicht drüber nachdenkt, der Penis da. Ne, da. Mhm. Und ich bin jetzt auch kein Experte, aber das funktioniert vielleicht noch bei Chantal. Aber wenn du jetzt mal guckst, was es wie Transsexuelle ausschauen können, wie feminin, ne? Wenn zum Beispiel OPs schon gemacht wurden, Brüste dann sind, Lippen dann, alles so weiblich ist. Und wir haben, als ich, die Leute schicken noch manchmal so diese Bilder und so, ich weiß nicht, ob das nur in Männergruppen ist, dann schicken sie so ein Bild, wo du scrollst von oben, so voll schön.
Was
und
von oben, Strauß?
Dann du scrollst so durch und von oben ist das Gesicht, voll ein langhaariges Mädchen, so.
Ah, ja, nee, das ist nicht, dann geht's das hab ich nicht entschätzt.
Und dann kommen die Brüste und dann scrollst du noch ein bisschen runter und dann ist halt dein Riesenpenis. Ja, so. Und so eine Frau kannst du nicht in ein Männergefängnis stecken. Allein absolut. Die Vorstellung, was dort mit dir passiert, so, ne, macht mich krank. Und deswegen funktioniert es nicht. Da ist ein Penis dran, dann gehört die dahin. Nein.
Naja, und auch bei Chantal ist es eigentlich, die hat halt nicht mehr die Möglichkeit, diesen Weg zu gehen. Aber auch sie, merkst du ja, hat da immer sozusagen jemanden, als Support, mit dem sie sich sonst, ohne die sie sich nicht sicher fühlt.
War aber auch schon 50 oder Mitte 40 oder Ende 40 oder so. Ist schon,
ja, aber du fühlst dich trotzdem den Typen ausgeliefert.
Bist es auch.
Ja.
Bist es auch.
Und auch unterlegen, sehr wahrscheinlich. Körperlich alleine schon, weil sie ja auch viel schlanker ist.
Und spätestens, wenn es dann drei Typen sind, bist du unterlegen halt. Man hört auch immer wieder, dass viele von diesen Frauen in den USA sehr viel kämpfen. Ne? Kämpfen, um eben Vergewaltigung abzuwenden.
Was für psychische Gewalt das auch ist. Alleine schon immer nur gemieden zu werden, dass keiner mit dir duschen will, wie du gerade erzählt hast, ist ja schon total psychische Gewalt.
Eben, ja, das ist psychische Gewalt. Und ich glaube trotzdem noch besser als wow, die ist so sexy, dass wir, dass alle hier sie halt.
Ja, ich will da gar nicht wiegen. Ich finde es gleich schlimm.
Und dann
alles schlimm.
Bei einer habe ich auch gelesen, die hat danach im letzten Zwischenfall hat sich die Haare abgeschnitten, sich einen Bart wachsen lassen, hat versucht zu laufen, versucht zu lernen, wie man unsexy geht, hat sie so geschrieben, also wie man halt so geht, dass es halt nicht auffällt so. Und bei diesem Podcast, ne, hat der eine nicht gesagt, weil das fand ich interessant, weil das ein bisschen mit rein, also es war anders, aber es ist so ein bisschen der Gedanke, so, ja, kann das nicht sein, wenn wir jetzt solche Leute dann, also ne, mit einem Penis in eine Frau, nur weil sie jetzt weiblich aussehen würden oder so, in eine Frauenanstalt tun, nur weil sie selber sich als Frau definieren, kann es dann nicht sein, dass ein Berufskrimineller, der im Knast nicht so gut zurechtkommt, sich denkt, während ich jetzt draußen bin, bereite ich das so vor und fange schon an hier mit einer OP oder so, damit ich, wenn ich wieder erwischt werde, in den Frauenknast komme. Und nein, das kann es nicht. So, ja, das wird nie passieren.
Das finde ich auch sehr absurd.
Keiner wird es tun. So, und so funktionieren solche Dinge nicht halt. Wir hatten schon mal darüber geredet, jetzt, wie es die deutschen Gefängnisse machen, dass man sagt, okay, Personalausweis, ja.
Das ist in Amerika nach Geschlecht?
Da auch natürlich haben wir von Staat zu Staat, mittlerweile Kalifornien und so, haben so ein paar Staaten haben nachgezogen und justiert, aber. Ne, USA sind groß und da gibt es viele Orte, an denen es richtig scheiße ist. Und bei uns mit diesem nach dem Personalausweis ist auf jeden Fall besser als nach dem Geburtsgeschlecht.
Mhm.
Ja, ganz klar. Aber im Trennungsgrundsatz wird eben noch nicht berücksichtigt, dass sich jemand nicht mit dem Geschlecht identifiziert, das im Pass eingetragen ist. Also dass das noch nicht, dass es einfach nicht angeglichen wurde oder er halt einfach das nicht macht. Er oder sie.
Klar.
Oder, was auch ich auch jetzt erst das erste Mal verstanden habe, dass manche Menschen weder Frau noch Mann sind.
Mhm. Non-binär.
So, was machst du da? Eben ja, nicht-binäre oder eben queere Menschen. Darauf wird natürlich nicht eingegangen. Und es gilt auch, wenn Leute bereits ihren Namen geändert haben, ja, schon Hormone nehmen oder sogar diese geschlechtsangleichenden Operationen vorgenommen haben lassen, dann hilft es denen nicht, wenn es nicht im Personalausweis steht.
Mhm.
Die Situation, also das Ganze ist schwierig. Das Ganze ist schwierig. Ich habe ein Problem auch, ich versuche wirklich immer alle Seiten irgendwie so mit reinzunehmen. Ein Problem gibt es, das wir nicht übergehen dürfen. Und leider habe ich dazu keine vernünftigen deutschen Zahlen. Es müsste auch erstmal vernünftig untersucht werden. Aber ich fand es ein bisschen bedenklich. Wenn man nämlich jetzt sagt, man packt transsexuelle Frauen zu den Frauen ins Gefängnis. Es scheint so, als gibt es tatsächlich einen Unterschied in den Taten. Denn Transsexuelle sind trotz der Optik und der eigenen Identifikation in ihrem Tatverhalten nicht wirklich feminin.
Ach.
42,2% der inhaftierten Transsexuellen in Kalifornien zum Beispiel sind für Gewaltstraftaten in Haft. 20,5% davon sogar Sexualstraftäter. Und auf der anderen Seite sind es eben nur 25% der weiblichen Insassen. Der Anteil an transsexuellen Gewaltstraftätern ist viel höher als der Anteil an Gewaltstraftätern bei Frauen.
Ja, bei Cis-Frauen.
Bei Cis-Frauen, genau. Und das ist bedenklich.
Mhm.
Ne? Das ist eine der Gründe, die jetzt so ein bisschen in dem Thema drin sind und dann dagegen argumentieren, ist das eins der Gründe, dass sie argumentieren. Dadurch würden unsere Frauengefängnisse gewalttätiger werden, beziehungsweise Frauen einem Risiko von Gewalttätern höher ausgesetzt. Weil tatsächlich 20,5% der inhaftierten transsexuellen Frauen in Kalifornien Sexualstraftäter sind, dann ist diese Zahl viel höher, als sie es halt bei Frauen eigentlich wäre. Deswegen.
Was würdest du denn dann aber jetzt vorschlagen?
Ich habe keine gute Lösung. Ich denke, es müsste eine eigene Abteilung geben.
Mhm.
Und in diese Abteilung müsste man eben auf eigenen Wunsch hin verlegt werden können. Es gibt keine gute Lösung. Gefängnisse sind ja schon eine scheiß Lösung für ein Problem. Ne? Mhm. Also was machen mit Menschen, die sich schlecht verhalten? Jetzt was machen mit Menschen, die sich nicht ans Gesetz halten und dann noch Minderheiten sind? So, ne? Ich denke, du kannst auf jeden Fall jemanden nicht zwingen, in den Normalvollzug zu gehen. Das darfst du nicht. Das sollte nicht sein.
Ja, also ich finde zumindest das auch Schicksal, was du gerade erzählt hast von Chantal und natürlich auch mit Carmen, mit der wir angefangen haben. Ja, zeigt auf jeden Fall, dass da nachjustiert werden muss, auf jeden Fall.
Wie würdest du es machen?
Ich bin bei sowas, ehrlich gesagt, total unentschlossen, weil ich würde gerne nicht über sowas entscheiden, wenn ich nicht in der Situation bin. Finde ich total schwierig. Ich würde da, glaube ich, keine Ahnung, ganz viele Transsexuelle befragen und die sollten ihre Meinung sagen, weil ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, da irgendeine gute Meinung zu haben oder eine richtige Meinung.
Vollkommen. Ich habe es, glaube ich, auch von meinem Standpunkt aus, also von dem Standpunkt des Cis-Manns in einem Gefängnis, der halt sagt...
Klar, aber du warst ja wenigstens noch im Gefängnis. Ich kenne ja noch nicht mal diese Welt.
Ja, und Chantal würde, weiß ich nicht, kann ja nicht mal sagen, was sie sagen würde. Ich kann ja nicht in den Kopf reinschauen. Ne? Aber vielleicht ja...
Weißt du, was du mir noch schuldig bist?
Was denn?
Wofür saß denn jetzt Carmen Guerrero im Gefängnis?
Mord.
Ah.
Mord. Hat ihre Freundin umgebracht mit Messer. In einem Streit, also domestic, also in einem
also
Streit.
Also Freundin, ihre Beziehungsfreundin.
Ihre Beziehungsfreundin zu Hause umgebracht, während aber auch die 14-jährige Tochter im Haus war. Also
crazy.
Hatte selber lebenslänglich so. Deswegen habe ich es am Anfang nicht gesagt. Ich wollte nicht am Anfang irgendwie das, sondern ich wollte den Fall jetzt einfach mal so. Was es mittlerweile gibt, es gibt Fragebögen. Das ist zum Beispiel ein Weg, wie jetzt in Kalifornien damit umgegangen wird, den man davor ausfüllt, um zu verhindern, dass Opfer und Täter zusammenkommen. Also mögliche Opfer von sexueller Gewalt und mögliche Täter für sexuelle Gewalt. Der Fragebogen ist ganz interessant, weil eigentlich definiert sich darüber, ob du halt als Opfer gesehen wirst von der Anstalt oder nicht.
Ja, das habe ich auch gerade überlegt, wie man das macht. Also das.
Ich frage dich, du kannst beantworten, wir machen es ganz schnell. Sind sie in den letzten 10 Jahren innerhalb einer Anstalt missbraucht worden?
Nein.
Wurden sie außerhalb der Anstalt? Okay, das ist natürlich persönlich, weiß ich nicht.
Nein, wurde ich nicht.
Geistige oder körperliche Behinderung hattest du? Ja, voll. Entschuldigung. Nein, das macht man auch nicht.
Nein.
Okay. Alter unter 21 oder über 65?
Unter 21? Nein.
Auch nicht. Bist du kleiner als 1,57? Wiegst du
weniger? Nein.
Oh, bei Frauen ist bei Männern kleiner als 1,57 und weniger als 54 Kilo. Bei Frauen kleiner als 1,52 und weniger als 40 Kilo.
Nein.
Ist auch nur Fat-Shaming.
Und was ist, wenn ich jetzt.
Warte, wir machen es denn ganz nicht. Hast du Vorstrafen wegen sexuellem Missbrauch?
Nein.
Sehen Sie sich selbst oder werden Sie von anderen als lesbisch, schwul, bi, transsexuell, intersexuell wahrgenommen?
Nein.
Sind Sie das erste Mal in Haft?
Ja, also jetzt nicht, aber wäre ich ja dann, ja.
Haben Sie nur gewaltfreie Straftaten begangen? Du kannst jetzt aussuchen, was du gemacht hast. Du hast immer richtig aufgewischt. Ja? Also immer richtig eingeschränkt.
Keine Ahnung, ich bin ja nicht.
Okay, dann hast du jetzt,
ja, keine Ahnung.
Also bist du gewalttätig?
Nein.
Ja, also dann hast du höchstwahrscheinlich was
geklaut.
Ich weiß
ja aber nicht, weshalb ich Betrug geklaut.
Oder Steuerhinterziehung, die fette Podimo-Kohle, Alter, hast du nicht versteuert, ey. Dann haben wir ein Jahr. Und jetzt noch, denken Sie, Sie sind in Gefahr, hier missbraucht zu werden? Würde ich prinzipiell ja sagen, wenn du nicht gewalttätig bist. Dann hast du 2 Ja's. Bei mehr als 5 Ja-Antworten bekommst du den Status, Risiko, Opfer zu werden. Ah. Also du nicht.
Mhm. Okay.
Und um mögliche Täter auszumachen, guckt man, ob es eben Vorstrafen gibt wegen sexueller Gewalt. Und eigentlich die Fragen sind dann so, siehst du dich wieder als Risiko, ein Opfer zu werden? Nee, und ja, aber als Täter ist eher so, was für Vorstrafen hast du? Hast du in den letzten 12 Monaten jemanden geschlagen in Haft? Hast du schon mal jemanden geschlagen in Haft? Hast du schon mal missbraucht? Bist du für sexuellen Missbrauch hier? Wenn nein, dann kriegst du auch nicht Täter. Aber die zwei dürfen nie zusammenkommen.
Mhm.
Das ist ein Beginn wenigstens, ne? Weil du kannst natürlich, wenn du jetzt eine Transfrau gewesen wärst, hättest du ja diese 5 Jahre geschafft.
Mhm. So, ne? Ich finde nur komisch, dieser Fragebogen teilweise auch. Also manche Fragen finde ich halt so überflüssig, weil das müsste man doch aus meiner Strafakte alleine schon herauslesen können. Da kann ich ja auch totalen Quatsch erzählen, theoretisch.
Ja, aber du wirst nicht dich in eine Opferrolle, aus einer Opferrolle rauslügen, wenn du dich selber, das wäre ziemlich dämlich so.
Nee, ich kann so schon auf mich redundant aufpassen. Redundant irgendwie trotzdem.
Ja, so, also ne, da geht's
okay, halt. Egal.
Also hätte man diesen Fragebogen gehabt, der kam in Antwort auf den Fall Carmen Guerrero. Hätte man den gehabt, wäre der Mord nicht passiert. Weil ganz klar, er mit seiner Attacke schon davor und sie mit ihrer Vergangenheit irgendwie nicht zusammengekommen.
Obwohl man auch mal sagen muss, sorry, aber dafür brauche ich jetzt auch nicht wirklich einen Fragebogen. Das war ja schon von vornherein klar.
Du hast vollkommen recht, weil mindestens die Beamten, die die Tür geschlossen haben, so, die wussten, dass sie ab jetzt in Gefahr ist. Er hat gedroht, ihr was anzutun.
Ja.
So, und ein Beamter, der das nicht ernst nimmt, so eine Drohung, der ist, also eigentlich ist er zu dumm für den Job, weil das ist die einzige Alternative zu, ich will, dass der sie umbringt.
Ich finde eher, das sieht genau so aus wie so eine mutwillige Tötungsaktion halb schon. Also
das Einzige, was ich da noch reinwerfen kann, ist, ich kenne es so ein bisschen aus der eigenen Haftzeit, dass die Anstalten einen nie fragen, mit wem du zusammenlegen willst, weil man will sich nichts vorschreiben lassen. So, ich packe dich jetzt in die Zelle und du sagst, nee, ja, habe ich keinen Bock drauf. Dann sage ich, nee, du musst jetzt in die Zelle, weil, ey, jetzt Kamit, geh in die Zelle. Ja, mach das jetzt.
Klar, aber ich packe ja auch nicht irgendwie einen Kaninchen und ein Krokodil in eine Zelle, weil ich das vorher weiß.
Laut Aktenlage haben wir zwei Mörder. Die Standardantwort in Bayern wäre, ja, meinen Sie, das ist hier Wunschkonzert. So, ne? Fertig, du gehst in die Zelle. Und jetzt haben wir aber natürlich den Unterschied. In dem Fall hier hat Crespo gesagt, ich werde diese Person umbringen. Und dann hat er es gemacht. Meiner Meinung nach, die Verantwortlichen dafür müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Vor Gericht hat er dann noch versucht, so diese Verteidigung, dieses, da sind wir nämlich bei dem Homophoben ein bisschen so, ja, ich habe da Angst davor, ich bin homophob, so, ja, und ich, das Ganze nennt sich Gay oder Transgender Panic Defense. Das ist benutzt worden als Verteidigung. Lange Jahre.
Wow.
Super viele Mörder sind damit durchgekommen. Erinnerst du dich an unseren ersten Fall? Christian Bogner.
Bogner. Mhm.
Weißt du noch, was der gesagt hat? Der, den er umgebracht hat, ja, der wollte im Auto dann sich über mich hermachen.
Mhm.
Das war, das ist so eine ganz bekannte Verteidigung. So. Und es gab Zeiten, in denen es, was bitte, was wollte der? Was? Weil, was sagt
er? Er hat es verdient.
Ja, und das hätte ich ja auch gemacht.
Ach so.
Hätte ich ja an der Stelle dann auch gemacht.
Mhm.
Und Kalifornien ist aber, und Respekt an Kalifornien an der Stelle, für vieles andere nicht an der Stelle, ja, ist einer von nur 8 Staaten, in denen das keine Verteidigung ist in den USA. Guerreros Mutter erfuhr vom Tod der eigenen Tochter aus einer Telegram-Gruppe. Finde ich auch so absurd, dass du mittlerweile so deine Nachrichten teilweise kriegst. Und bei der Verhandlung hat sie halt gesagt, dass sie in dem Moment einfach nur wusste, jetzt ist mein Baby nicht mehr da. Das ist ein krasser Satz irgendwie. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass sie eine Mörderin war.
Mhm. Ne?
Carmen war selbst eine Mörderin. Im Streit langjährige Freundin, Mary Perkins hieß die, erstochen. Hat übrigens nicht lebenslänglich, hatte ich vorher falsch gesagt, sondern hatte 15 to life. Das ist so, du kriegst 15 bis lebenslang. Das gibt es bei uns nicht.
Das heißt mindestens 15 Jahre?
Genau, mindestens 15.
Und dann vielleicht noch mehr, wenn du dich schlecht benimmst.
Genau, du bleibst bis zu deinem Tod theoretisch da, kannst aber nach 15 entlassen werden.
Mhm.
Die Tat ist auch schrecklich, vor allem, weil das Kind auch im Haus war.
War das auch ihr Kind?
Das habe ich nirgends gefunden. Ich habe das auch gesucht, das hat mich dann auch interessiert. Es stand nur das Kind und langjährige Freundin, man hat es irgendwie nicht gefunden. Stand auch kein Name vom Kind. Egal wie schlimm die Tat ist, es waren 15 Jahre mindestens Freiheitsstrafe und nicht Tod durch Folter und erwürgt werden.
Mhm.
Und apropos Tod, Crespo wurde für den Mord an Carmen zum Tode verurteilt.
Okay.
Und da haben wir es. 2 tote Gefangene wegen einer, in Anführungszeichen, unnötigen Verlegung. Und da muss man sich einfach fragen, ob es Absicht war. Du hast deine Meinung schon getroffen, ich teile sie. Übrigens, der Richter verurteilte ihn zusätzlich zu einer $300-Zahlung Schmerzensgeld an die Familie.
300?
$300.
Wow.
Woraufhin er lachte und sagte, $300 sind in Ordnung, euer Ehren, das war's wert.
Was für ein Arschloch.
Ganz schöner Wichser. Möchtest du zum Abschluss noch was dir richtig den Tag verdirbt? Die ganze Verhandlung lang wurde Carmen vom Staatsanwalt und von Crespos Verteidigung
als er bezeichnet.
Mit dem Geburtsnamen und dem Pronomen er und sein betitelt. Sie haben von ihr gesprochen, als jetzt wäre sie ein Mann gewesen.
Super. Ja, das ist doch mal fortschrittlich, ne?
Wie du jetzt deine Arme verschreckt hast. Ich wünschte, das könnte dieser Staatsanwalt sehen.
Dem wäre ich ins Gesicht gesprungen.
In die Eier treten, tonk.
Nee, ich bin ja nicht so aggressiv wie der.
Stimmt.
Aber ich würde schon dem gerne mal die Meinung geigen. Aber das bringt ja leider auch bei solchen Vollidioten immer nichts. Die sind so rückschrittlich.
Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Das war eine schwierige Folge, ein schwieriges Thema. Ich fand es interessant. Ich habe super viel darüber gelernt. Ich denke mir, ich weiß alles über den Knast und habe gemerkt, ich weiß nichts.
Wie ich?
Nee.
wir wissen beide, dass wir nichts wissen.
Das ist eine Menge.
Max, lass uns noch kurz auf die nächste Folge blicken. Ich weiß schon, dass es da um den am längsten isolierten Mann der Welt geht. Niemand anderes war so lange in einer Einzelzelle wie der quasi. Wirst du jetzt schon verraten, wie viele Jahre es waren?
Weit über 30.
Wow.
Und
das ist echt crazy.
Anders als zum Beispiel Christian Bogner und so, die wir hatten, der ja auch isoliert ist von anderen Gefangenen und so, hat man es da tatsächlich perfektioniert bis hin zu einem Fließband, über den er das Essen kriegt.
Wow.
Und elektronische Türen, die ihn zum Hofgang bringen.
Klingt ja schon, als ob man Angst vor dem hatte, richtig.
Hatte man.
Okay. Um diesen Herrn geht es dann in der nächsten Folge.
Sein Status war als einziger Gefangener von allen No Human Contact. Und ich finde das, wenn du das draußen auf dem Schild, stell dir vor, da ist so eine Zelle und dann steht draußen No Human Contact. Das ist doch normalerweise, hast du das bei...
Klingt wie im Zoo irgendwie.
Bei einem Gorilla, so ja, ey, nicht, ne, hier nicht meinen mit dem Gorilla reden. Ja. Über den geht's nächste Woche, der ist nochmal richtig krass.
Max.
Und dann war es das schon fast.
Ja, stimmt. Dann kommt nur noch das Staffelfinale danach.
Staffelfinale und dann haben wir es schon wieder fast durch.
Wahnsinn, wie schnell es geht.
Schreibt an uns und an Podimo, wenn ihr wollt, dass es weitere Staffeln gibt, wenn ihr Bock habt.
Absolut. Das ist ja zauberhaft.
Das ist ja zauberhaft.
Und Max, mit dir war es auch zauberhaft.
Ja? Mhm. Ja. War ich nicht so streng?
Nein.
War ich wieder kacke?
Nein, du bist nie kacke.
Okay, dann sind wir heute raus.
Du hättest jetzt sagen müssen, es war auch schön mit dir.
Ach so, nein, mit dir. Oh, mit dir. Claudi, es ist mir ein Fest. Ich denke so oft.
Fishing for
Compliments. Nee, ich genieße das so. Ich genieße das sehr. Und ich denke mir manchmal, weil die Leute, ne, die kriegen ja nur, eigentlich, weil es nicht visuell hier ist, kriegen die ja nur die Hälfte.
Stimmt.
Hälfte von dem mit. Weil du arbeitest ganz viel auch mit den Augenbrauen und mit dem Mund und mit dem Ding. Also ja, so, du hast sehr starke Expressionen und man darf den Tisch hier nicht anfassen, weil sonst kriegst du einen Koller und ganz viel. Was?
Du hast mir auch zwischendrin heute auf den Fuß getreten, habe ich aber nicht so gesagt.
Das war ja lieb von dir.
Ja, bin ich.
Danke. Also, ich freue mich so immer, dich zu sehen und es tut mir ein bisschen leid für die Leute, dass die dich nicht sehen können.
Ach.
Ist so.
Süß.
Jetzt machen wir Schluss.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Pollux, Morde im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamin. Mehr Infos zu Maximilian Pollux findet ihr auf Sichtweisen e.V. Pollux, Morde im Knast. Ein Podcast von Podimo, produziert von Auf die Ohren.